Ja, die Entwertung des Kapitalismus, sicherlich könnte man in der Diskussion auch gern darauf zurückkommen, ist ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich auch Entwertung im Kapitalismus verschiedener Art und es gibt auch Inwertsetzungsprozesse, die weiterlaufen. Das ist auch ein Teil dieser Ungleichzeitigkeiten in dem Krisenprozess und nicht unwichtig für den Aufschub der Krise oder für die Verlängerung des Krisenprozesses, ähnlich wie man das sicherlich auch für diesen Aspekt der Nahrungsmittel sagen kann, wo ja tatsächlich, also das sehe ich auch so ganz klar, solange die Nahrungsmittel im Preis gedrückt werden können, können natürlich auch die Löhne entsprechend gedrückt oder niedrig gehalten werden. Den Zusammenhang, der ist sicherlich vorhanden. Das sind Aspekte, können wir auch gerne in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen. Jetzt zunächst einmal ein paar einführende Zitate, die jetzt nicht alle gelesen werden müssen, bitte. Also wer so schnell lesen kann. Es geht um die schwäbische Hausfrau. Beziehungsweise es geht um das Stichwort, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Das sind jetzt alles Zitate kurz nach dem großen Kriseneinbruch von 2008, wo das ja eigentlich das gängige Erklärungsmuster war. Also es war das gängige Erklärungsmuster war, wir müssen den Gürtel enger schnallen, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Wobei dann natürlich gleich die berechtigte Frage angeschlossen werden kann, wieso eigentlich über unsere Verhältnisse gelebt, wo doch, wie ja auch gerade richtig gesagt wurde, die Reallöhne in diesem Land stagniert sind, in großen Teilen der Arbeitsbevölkerung sogar gefallen sind. Wo hat da eigentlich wer über seine Verhältnisse gelebt? Aber das war das Muster, immer dieses Wir. Wir haben quasi geprasst, jetzt muss gespart werden. Die schwäbische Hausfrau als Vorbild von Frau Merkel sogar witzigerweise oder interessanterweise von Herrn Josef Ackermann bemüht, wo er dann, das ist ein bemerkenswertes Zitat, das ist jetzt in direkter Rede wiedergegeben in der Zeitung, nicht die Banken seien schuld an der Krise, sondern die Verschuldungsmentalität in Teilen der Gesellschaft. Der Wirtschaft täte es gut, ein bisschen mehr schwäbische Hausfrau zu sein. Das ist natürlich schon einigermaßen komisch, wenn jemand, der ja davon lebt, oder der Chef eines Unternehmens ist, das davon lebt, dass Menschen sich verschulden und massenhaft für entsprechende Kredite ja auch geworben hat und die auch beworben hat, nun sagt, naja, eigentlich sollte man sich weniger verschulden, sollte die Gesellschaft sich weniger verschulden und dann wird es schon besser gehen. Also entweder er weiß nicht, was er da sagt, oder er weiß es sehr genau und sagt es bewusst, aber es ist auf jeden Fall natürlich völlig konträr zu dem, was erstens den Kern seiner Unternehmenspolitik ausmachen musste, einer Bank, und was auch weiterhin ja nun den Kern des Krisenaufschubs ausmacht. Da komme ich auch noch drauf zurück. Also die Verschuldung wird ja nicht zurückgefahren. Sie kann auch gar nicht zurückgefahren werden. Und da nehme ich jetzt mal ganz grob die These vorweg, die jetzt durch den Vortrag führt. Die Verschuldung kann nicht zurückgenommen werden, weil sie notwendig ist, um die kapitalistische Dynamik noch in Gang zu halten. Also knapp gesagt, die kapitalistische Produktionsweise trägt sich nicht mehr selber, sondern kann nur noch durch Spekulation und Verschuldung aufrechterhalten werden. Dazu gehört natürlich auch, oder Teil davon ist die Bedeutung des Bankensektors, also die enorme Bedeutung, die der Bankensektor in den letzten 20 Jahren erhalten hat, oder der Finanzsektor allgemein, die ja Träger dieser Verschuldung sind, wesentliche Instanzen, die diese Verschuldung befördern, organisieren auch. Und das sage ich jetzt nicht, um mit dem Finger auf die Banken zu zeigen, hier sind die Bösewichter, die sind schuld an der Krise, sondern das Ganze, und das will ich jetzt erläutern, ist Teil eines systemischen Prozesses, einer kapitalistischen Produktionsweise, die einerseits in einer tiefen Strukturkrise sich befindet, schon länger, und andererseits diese Strukturkrise verlängert wird durch die entsprechenden Mechanismen auf der Ebene der Finanzmärkte und des Bankwesens. Nur mal kurz zur Veranschaulichung. Die Vorstellung des Sparens beschränkt sich nicht auf Frau Merkel, auf die SPD oder den Herrn Ackermann, sondern eben auch auf die Linke. Und da meine ich jetzt die Partei Die Linke, wo eigentlich das Sparen als solches nicht in Frage gestellt wird, sondern dann nur die Frage gestellt wird, wo soll gespart werden? Also sparen, aber gerecht. Insofern ist auch hier eigentlich eine verquere Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Logik vorhanden, wird sozusagen dieser Spruch, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und gespart werden muss, wird wiederholt in der gleichen Weise. Wogegen ich es ganz anders angehen würde, ich würde erstmal die Frage stellen, wieso eigentlich sparen? Wieso? Die gesellschaftliche Produktivität ist so hoch wie nie zuvor. Wieso soll eine Gesellschaft, die in der Lage ist, einen Reichtum zu produzieren in einem Ausmaß, wie es nie zuvor in der Geschichte gab, wieso sollte die eigentlich sparen müssen? Wieso sollte die nicht andersrum fragen, wie können wir diesen Reichtum vernünftig produzieren? Wie können wir diesen Reichtum dann auch vernünftig verteilen, dass alle daran teilhaben, und wie können wir auch die gewonnene Zeit vernünftig aufteilen, sodass alle weniger arbeiten müssen. Aber wieso diese Behauptung, wieso eigentlich sparen? Es hat eine innere Logik, es ist eine verrückte Logik, eine innere Logik der kapitalistischen Produktionsweise, und die will ich versuchen nachzuzeichnen, um zu verdeutlichen, wieso das so plausibel erscheint. Es ist unglaublich schwer auch, das deutlich zu machen, wieso eigentlich das Sparen völlig verrückt ist. Es ist verrückt, aber es ist innerhalb der verrückten Logik des Kapitalismus, hat es eine gewisse innere Konsequenz. Wieso eigentlich sparen? Nur ein paar Zahlen zur Produktivität, die verdeutlichen. Normalerweise wird Produktivität, wenn wir Produktivitätsziffern lesen, in Statistiken von IFO-Institut und wer auch immer das so veröffentlicht, wird Produktivität gemessen in Geldgrößen. Ja, weil das die übliche Größe ist, mit der überhaupt der gesamte Reichtum in dieser Gesellschaft gemessen wird. Also wenn wir lesen, Produktivität ist um 2 oder 3% gestiegen, dann meint damit immer eine bestimmte Summe an Geld, Umsatz oder Gewinn oder Ausstoß, Produktausstoß in der Regel, wenn man die Arbeitsproduktivität nimmt, pro Beschäftigten. Ja? Ich habe hier beispielhaft zwei Sektoren, das ist jetzt der eine, abgebildet, wo ich versucht habe, die Produktivität nur mal zu veranschaulichen, nicht in Geldgrößen, sondern in stofflichen Größen. In stofflichen Größen heißt, wie viel in diesem Fall, wenn wir den Rohstahl nehmen, es gibt gar nicht so viel eindeutige Zahlen auf dieser stofflichen Ebene. Hier habe ich eben was gefunden, was sehr anschaulich ist. Wir sehen hier eine exponentielle Steigerung des Ausstoßes an Rohstahl oder Produktion von Rohstahl pro Beschäftigten seit dem Jahr 1960. Also im Jahr 1960 pro Beschäftigten ungefähr 90 Tonnen Rohstahl, im Jahr 2006 fast 600 Tonnen Rohstahl pro Jahr, meint das. Wir haben hier, wenn wir das dann umrechnen, haben wir seit 1960 eine Produktivitätssteigerung von 600%. Dann nochmal die Frage, wieso sollte da eigentlich gespart werden? Wenn wir diesen Sektor mal exemplarisch nehmen, wir müssten es für jeden einzelnen Sektor betrachten, wenn wir es nicht in Geldgrößen umrechnen, aber nehmen wir nur mal die Landwirtschaft, da ist ein mindestens genauso großer Produktivitätsfortschritt gewesen. Allerdings sollte man da auch nicht verschweigen mit entsprechenden Folgen. Also industrielle Landwirtschaft ist sicherlich nicht wünschenswert in der Art und Weise. Aber auch in der Massen, haften industriellen Landwirtschaft, also auch in dem, was sich heute kleinbäuerliche Landwirtschaft nennt, wird ja heute sehr, sehr viel Technik eingesetzt. Mir wurde erzählt von hier aus dem Kreis von einem Melkroboter, wo mehrere hundert Kühe täglich hingehen, selbstständig sich melken lassen und wo also auch eine enorme Produktivitätssteigerung stattgefunden hat, auch und zwar in einer Weise, die durchaus auch vernünftig sein kann, also ohne Zerstörung der Naturgrundlagen. Also es gibt Möglichkeiten oder es gibt technische Entwicklungen, die es erlauben, die Produktivität in einer Weise zu steigern, dass sie nicht schädlich ist für Mensch und Natur.
Kann ich eine Einwendung machen?
Können wir die Fragen bitte nach dem Vortrag machen?
Ja, ich wollte auf das Bild auch eingehen. Ja. Eine kurze Bemerkung. Die Produktivität des Einzelnen ist über den technischen Fortschritt gegangen.
Ja.
Nur jede Maschine, ob es eine elektrische Schaltmaschine ist oder ein Hochstrahlofen, setzt 250 Menschen, also ein Adäquat von 250 ja. Menschen Arbeitskraft dahinter, die bei den 2600, beim Jahr 2600 auch berücksichtigt werden muss. Und das sind die Arbeitslosen oder Minderlöhne, was sieht den Umbruch im Ruhrgebiet, die Folgen davon, das hängt alles mit dem sogenannten technischen Fortschritt.
Da komme ich noch drauf zurück. Es gibt sicherlich hier, das ist jetzt eine Momentaufnahme oder eine punktuelle Aufnahme. Hier ist natürlich nicht berücksichtigt, was an Arbeitskraft in die Maschinenaggregate eingegangen ist, aber auch in den Sektoren hat ja eine enorme Rationalisierung stattgefunden. Das heißt, die zieht sich durch alle Sektoren durch. Es geht hier nicht darum, mit exakten Ziffern zu hantieren. Die habe ich nicht, weil Statistiken in dieser Weise leider, sage ich, nicht adäquat geführt werden. Deswegen kann ich hier nur Schlaglichter werfen. Ob es jetzt dann 600% sind oder 400%, spielt auch gar nicht so eine Rolle. Selbst wenn es nur 400% wären an Produktivitätssteigerung in 50 Jahren, ist das eine Größe, wo quasi dasselbe hergestellt werden kann in einem Viertel der Zeit. Das heißt, jemand, der 40 Stunden vorher gearbeitet hat, könnte jetzt 10 Stunden arbeiten. Also das ist ja diese Produktivitätssteigerung. Ich gehe mal weiter. Nur ein weiteres Beispiel, Kfz-Produktion weltweit. Und da ist jetzt eingerechnet, die Zahlen stammen von Winfried Wolf aus seinem Buch über die Automobilindustrie. Da ist einberechnet, dass alle auch Zulieferbereiche der Automobilindustrie, wir haben hier eine Stückzahl 1980 von weltweit rund 40 Millionen, 2007, also vor dem Kriseneinbruch, Stückzahl Automobile ungefähr 70 Millionen, bei einem gleichzeitigen Rückgang der Beschäftigten von 9,5 Millionen auf 8,5 Millionen. Also auch hier eine enorme Steigerung der Stückzahlen, gleichzeitiger Rückgang der Beschäftigung und das bei einer zunehmenden, komplizierteren Ausstattung der Autos. Also das Auto von 1980 hat mit dem Auto von heute nicht mehr viel zu tun, da ist Airbag und was weiß ich alles heute drin. Also es ist, daran kann man das auch nochmal schlaglichthaft sehen. Das nur mal als Hintergrund. Jetzt wäre also die Frage, wieso sparen und warum nicht? Umfassende Arbeitszeitverkürzung für alle, wenn man die Ziffer nimmt, 400% Steigerung, also statt 40 Stunden die Woche nur noch 10 Stunden die Woche für alle. Materieller Wohlstand trotzdem oder damit für alle und beim vernünftigen Einsatz dieser Technik, dieser technischen Möglichkeiten auch ökologisch tragfähig. Warum ist das nicht geschehen, sondern es haben in den letzten 20 Jahren wurden die Arbeitszeiten verlängert. Nach einer kurzen Phase der Arbeitszeitverkürzung in den 70er und vor allem dann 80er Jahren, wo ja die IG Metall bis auf 35 Stunden runtergegangen ist, die Zeiten werden auch im Metallbereich sehr häufig nicht mehr eingehalten, nur noch auf dem Papier. Da wird es eben mit entsprechenden Überstunden ausgeglichen. Die Arbeitszeiten wurden verlängert, es hat eine Arbeitsverdichtung stattgefunden und Prekarisierung und Verarmung großer Teile der Arbeitsbevölkerung bei gleichzeitiger Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Warum dieses und nicht das andere? Jetzt gehe ich eine Abstraktionsstufe höher, versuche da das etwas zu verdeutlichen, wo ist eigentlich die grundlegende Ursache davon, wo liegt die? Sie liegt, kurz gesagt, an der spezifischen Form, also der besonderen Form der Reichtumsproduktion im Kapitalismus. Die hat eine ganz bestimmte Struktur und diese Struktur ist doppelt, sie ist geteilt. So wie für einige, die vielleicht sich mit Marx auskennen, ja auch die Ware Gebrauchswert und Tauschwert hat. Also Marx spricht vom Doppelcharakter der Ware, auch vom Doppelcharakter der Arbeit in konkrete und abstrakte Arbeit. Gibt es beim Reichtum ebenfalls eine solche Zweiteilung. Es gibt zum einen die Seite des abstrakten Reichtums und dieser abstrakte Reichtum, der sich darstellt im Wert, beziehungsweise wir täglich ihn erfahren oder in der Hand haben in Form von Geld. Dieser abstrakte Reichtum ist Zweck und Motor der Produktion. Das heißt, produziert wird, um aus Geld mehr Geld zu machen, das ist sozusagen die Alltagsebene, und wenn wir es grundsätzlicher ausdrücken, um Wert zu vermehren, also Wert zu verwerten. Das ist das, was bei Marx die Kapitalverwertung ist. Kapital ist nichts anderes als Wert, der sich verwertet, der sich verwerten soll, also aus dem Mehrwert werden soll. Das ist der Zweck und der Antriebsmotor der kapitalistischen Produktionsweise und sein Inhalt, der Inhalt dieses abstrakten Reichtums ist nichts anderes als die Verausgabung von Arbeit in der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Und zwar Arbeit, die keinen spezifischen Inhalt mehr hat, also wo indem diese Arbeit in dieser Weise verausgabt wird, also um Waren zu produzieren, die dann verkauft werden, wird abstrahiert, wird abgesehen von dem konkreten Inhalt. Das heißt, die Produktion an einem Automotor, an einem Kühlschrank, in einem Krankenhaus oder in einer Chemiewaffenfabrik ist so gesehen die gleiche Arbeit. Es kommt nur darauf an, dass eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden auf dem gegebenen Niveau der gesellschaftlichen Produktivität abgeleistet wird. Das nennt Marx die abstrakte Arbeit, eine Arbeit, deren Inhalt gleichgültig geworden ist. Dieser abstrakte Reichtum, wie gesagt, ist Zweck der Produktion. Er kann aber nicht existieren ohne eine bestimmte konkrete Seite, ohne stofflichen Reichtum. Also abstrakter Reichtum wird nicht einfach so produziert, sondern es müssen immer Güter und Dienstleistungen produziert werden, in Form von Waren, Dinge, die verkauft werden. Aber dieser stoffliche Reichtum ist nur das Mittel für diesen Zweck. Also er zählt eigentlich nicht für sich, es wird nicht produziert, weil bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen sind, sondern es wird produziert, soweit eben ein Ding verkauft werden kann, soweit sich ein Absatzmarkt dafür findet. Und das können wir übersetzen, es wird nur dann produziert, wenn das eingesetzte Kapital für die Produktion dieser Dinge vermehrt werden kann, also verwertet werden kann. Der stoffliche Reichtum, also die Tonnen Stahl, die Autos, aber eben auch die Pflege von alten Menschen oder die Herstellung von Weizen oder Kartoffeln oder was auch immer. Dieser stoffliche Reichtum ist im Kapitalismus nur Mittel zum Zweck. Er ist dem abstrakten Reichtum untergeordnet und dieser abstrakte Reichtum folgt einer rein quantitativen Logik. Es muss immer mehr werden. Deswegen ist ja diese Phrase Wachstum, 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 die überall aus allen Ecken des politischen Spektrums gleichermaßen ertönt, diese Phrase hat einen reellen Hintergrund. Sie hat den Hintergrund, dass die kapitalistische Produktionsweise auf Wachstum angewiesen ist, sonst geht sie zugrunde. Kann man ganz einfach sagen. Und zwar Wachstum nicht gemessen an qualitativen Kriterien, sondern Wachstum gemessen an der Verwehrung des Werts. Und das heißt letztlich aber auch Wachstum gemessen an der Verausgabung von abstrakter Arbeit. Also dass Menschen immer mehr arbeiten, um immer mehr Wert zu produzieren, das macht die Dynamik des Kapitalismus aus. Und da kommt es dann eben auch nicht drauf an, weil es ja eine verselbstständigte Dynamik ist, ob letztlich in 20, 30, 40 oder meinetwegen auch 80 Jahren die Naturgrundlagen so zerstört sind, dass kein Mensch mehr auf der Erde leben kann, weil das ein unkontrolliertes System ist, was also seiner Grunddynamik nach unkontrollierbar ist oder unkontrolliert ist. Das heißt ja nicht, es gibt natürlich politische Entscheidungen, dass in die eine oder andere Richtung gelenkt wird, aber die Grunddynamik, dieser Wachstumszwang, der ist allen Entscheidungen, allen politischen Entscheidungen immer schon vorausgesetzt und deswegen sind auch alle Parteien, die sich am politischen Wettkampf beteiligen, Pro-Wachstumsparteien. Auch wenn die einen dann sagen, ja, wir wollen ein Wachstum, der ökologisch verträglich ist, aber das muss mir nochmal einer erklären. Wie ein kapitalistischer Wachstum ökologisch verträglich sein soll, das ist letztlich nicht darstellbar. Nun gibt es in dieser kapitalistischen Dynamik aber auch so etwas wie einen Selbstwiderspruch, einen inneren Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise, der daraus resultiert, daraus entspringt, dass Produktivitätssteigerungen auf der einen Seite ständig stattfinden, weil es gibt ja eine Konkurrenz und wer nicht mithält in der Produktivitätssteigerung, geht unter. Also sie finden ständig statt. Aber diese Produktivitätssteigerungen führen zur Absenkung des Werts pro Ware. Also, es wird zwar mehr stofflicher Reichtum produziert, es werden dann statt in 100 Stunden ein Auto, werden zwei Autos hergestellt, aber diese zwei Autos, das ist Verdoppelung des stofflichen Reichtums, ja, wenn man ein Auto als stofflichen Reichtum betrachten will, betrachten wir es einmal so, Verdoppelung des stofflichen Reichtums, aber in Wert ausgedrückt ist es genau das gleiche wie vorher. Vorher war ein Auto in 100 Stunden zu produzieren, jetzt werden in 100 Stunden zwei Autos hergestellt, gesellschaftlicher Standardwert. Ja. Mittlerweile sind es übrigens fast nur noch 20 Stunden, ja, also da sind wir schon weit runter. In der ein Auto in 20 Stunden, also wenn wir 100 Stunden als Maßstab nehmen, nicht mehr ein Auto, sondern fünf Autos in 100 Stunden. Diese fünf Autos stellen jetzt jedes für sich nur noch ein Fünftel des Werts dar, was dieses eine Auto vor 20 Jahren dargestellt hat. So, was bedeutet das? Der stoffliche Ausstoß steigt permanent und trotzdem kann es sein, dass der Wert stagniert, also gleich bleibt oder sogar absinkt. Und wenn das der Fall ist, oder das ist eigentlich ständig der Fall, dass die kapitalistische Produktionsweise gewissermaßen hinter sich selber herläuft, diese Absenkung des Werts pro einzelner Ware, pro einzelnen Produkt, kann nur ausgeglichen werden, kann nur kompensiert werden, im Sinne des abstrakten Reichtums, wenn die gesamte Warenproduktion absolut ausgeweitet wird. Also, es muss beschleunigtes Wachstum stattfinden. Beschleunigtes Wachstum, nicht mehr nur, wir haben eben die exponentielle Kurve gesehen bei der Stahlproduktion, das ist eine Form von beschleunigtem Wachstum. Also von Periode zu Periode eine Verdopplung, sage ich mal, oder was weiß ich, um 20%, und absolut gesehen ist das ja immer mehr. Und genau das passiert in der kapitalistischen Produktionsweise, eine exponentielle Steigerung des stofflichen Ausstoßes, also des Ausstoßes an Produkten, und dennoch kann es sein, dass die dargestellte Wertmasse, also der abstrakte Reichtum, gleich bleibt oder sogar sinkt. Man kann grob sagen, dazu haben wir auch einige Zahlen in dem Buch, was da hinten ausliegt, man kann grob sagen, dass bis in die 70er Jahre hinein dieser Kompensationsmechanismus funktioniert hat. Das heißt, konnte beschleunigt, der Warenausstoß beschleunigt gesteigert werden. Es wurden immer mehr Menschen in die Produktion hineingesogen, aufgesogen, mussten da ihre Arbeitskraft verausgaben. Damit war quasi der Wettlauf auf der Ebene des abstrakten Reichtums wurde gewonnen, in Anführungsstrichen. Aber es gibt einen qualitativen Einschnitt seit den 70er Jahren mit dem Ende des Nachkriegsbooms. Man spricht da ja auch vom Fordismus, also eine Produktionsepoche, die beruhte auf den Entwicklungen der technologischen und organisatorischen Prinzipien, die in den Automobilfabriken von Henry Ford entwickelt wurden, Fließband, Kleinteiligkeit der Arbeit und so weiter. Diese Epoche geht zu Ende in den 70er Jahren und es gibt einen neuen Produktivitätsschub, der allgemein als die dritte industrielle Revolution bezeichnet wird. Technologisch gesehen beruht diese dritte industrielle Revolution auf der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien, auf der Entwicklung von Prozesstechnologie mit Hilfe von solchen Steuerungstechnologien. Also ganze Prozesse in den Fabriken werden organisiert, sodass menschliche Arbeit nur noch bei der Überwachung der Prozesse notwendig ist oder in bestimmten Teilen der Produktionsprozesse, wo der Einsatz von Maschinen sich noch nicht rentiert, weil diese Grenze wird immer weiter hinausgeschoben. Das wäre sozusagen mal empirisch beschrieben. Wir können es aber noch etwas grundsätzlicher ausdrücken. Die industrielle Revolution, die dritte industrielle Revolution stellt deswegen einen qualitativen Einschnitt dar, einen qualitativen Sprung in der Entwicklung der Produktivität, weil die Hauptproduktivkraft nicht mehr die Arbeitskraft, sondern die Anwendung des Wissens auf die Produktion ist. Das ist jetzt eine Paraphrasierung eines Zitats von Marx aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, wo er eben spricht von der Hauptproduktivkraft der Arbeit und sagt, mit der Entwicklung der Produktivität, damals schon in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, wird ein Wechsel stattfinden, bei dem irgendwann nicht mehr die Arbeit das Entscheidende ist für die Produktion, sondern die Anwendung des Wissens. Und das Wissen schafft keinen Wert. Das Wissen ist zwar auch Produkt der menschlichen, man könnte sagen, der menschlichen Arbeit oder jedenfalls der menschlichen Kreativität, aber wenn es einmal da ist, wenn es einmal in den Köpfen ist, wenn es einmal in den Gebrauchsanleitungen ist, wenn es einmal, und da kommt die Elektronik hinzu, in der Software gewissermaßen eingeschrieben ist, dann muss es nicht immer wieder neu von Menschen hergestellt werden, sondern ist vorhanden und kann quasi angewendet werden. Und damit ist die Anwendung von Arbeitskraft immer weniger notwendig. Das ist unter Aspekten einer Gesellschaft, die darauf zielt, gutes Leben für alle zu garantieren, durchaus positiv, weil dann die Frage gestellt werden kann, wie setze ich das sinnvoll ein, sodass alle entlastet werden und gut leben können. Unter Aspekten der kapitalistischen Produktionsweise stellt das ein Riesenproblem dar, weil nämlich dieser Wechsel der Hauptproduktivkraft hin zum Wissen bedeutet, dass ganz grundsätzlich die Grundlage der kapitalistischen Produktion, die Produktion von Wert durch Verausgabung von abstrakter Arbeit, dass diese Grundlage untergraben wird. Es gibt seit den 80er Jahren eine absolute Verdrängung von Arbeitskraft aus den Kernsektoren der industriellen Produktion. Das ist unbestritten. Es gibt zwar, das wird dann oft als Gegenargument eingeführt, eine Ausweitung von industrieller Arbeitskraft in den Modernisierungsnachzüglern wie China, Indien, Brasilien. Aber diese Arbeitskraft wird erstens im Allgemeinen auf relativ niedriger Produktivitätsstufe verausgabt. Das heißt, Das ist zwar viel Arbeitskraft, aber sie ist gemessen an dem gesellschaftlichen Standard und der zählt ja für die Produktion von Wert, stellt sie wenig Wert dar. Und zweitens ist überall dort, wo technologisch aufgerüstet wird, wie seit einigen Jahren auch in China, findet die gleiche Verdrängung von Arbeitskraft statt. Das heißt, es findet hier eine absolute Verdrängung von Arbeitskraft statt seit dem Aufkommen der dritten industriellen Produktion. Und wenn wir das zuspitzen, können wir sagen, es gibt keine selbsttragende Akkumulation von Kapital, mehr auf der Grundlage von Realkapital, das heißt auf der Grundlage von Kapital, das in der Produktion von Waren und Dienstleistungen angelegt wird. Das stellt ganz grundsätzlich die kapitalistische Produktionsweise in Frage. Das ist eine strukturelle Krise, die letztlich keine Lösung hat. Aber das heißt nicht, dass der Kapitalismus jetzt dann einfach zusammenbricht, sondern es gibt hier eine ganze Reihe von Mechanismen, die es erlauben, diese Krise zu verlagern und aufzuschieben. Und die will ich jetzt nochmal näher eingehen. Der wichtigste Mechanismus des Krisenaufschubs und der Verlagerung der Krise ist die Flucht ins sogenannte fiktive Kapital. Das ist auch ein Ausdruck von Marx. Fiktiv ist dieses Kapital nicht deswegen, weil es überhaupt nicht existiert, sondern fiktiv ist es deswegen, weil es ein Kapital ist, was nicht direkt in der Produktion von Waren und Dienstleistungen angelegt wird, sondern es handelt sich um einen Vorgriff auf die Zukunft. Das ist immer wieder bei der Zukunft. Wir haben auf Kosten der Zukunft gelebt, heißt es, da komme ich gleich noch drauf zurück. Der Vorgriff auf die Zukunft findet nicht statt durch die Menschen, die sich den Bauch vollschlagen und sich in die Ecke legen und toll leben und dann irgendwann merken, huch, wir müssen ja noch weiter produzieren, sondern der Vorgriff auf die Zukunft findet statt durch das Kapital, um Kapitalverwertung oder Kapitalakkumulation, Anhäufung von Kapital, es ist eben keine Verwertung, um die zu ermöglichen. Es wird immer weiter auf die Zukunft vorgegriffen. Ein Kredit stellt nichts anderes als einen Vorgriff auf die Zukunft dar. Ich leihe jemand Geld, damit er meinetwegen, ich mache es mal an einem einfachen Beispiel fest, ein Haus kauft und dieses Haus irgendwann mal abzahlt, in der Zukunft. Derjenige, der ihm das Geld geliehen hat, kriegt aber seine Verzinsung heute. Das heißt, dessen Kapital vermehrt sich. Es ist aber ein Vorgriff auf die Zukunft. Anderes Beispiel, Aktienspekulation. Es werden Aktien gekauft, die im Kurs steigen, weil erwartet wird, dass dieses Unternehmen irgendwann mal hohe Gewinne macht. Oder weil erwartet wird, dass Erwartungen da sind, dass diese Gewinne gemacht werden und deswegen Leute kaufen und deswegen die Kurse steigen. Das heißt, das sind ja auch so Zirkel eigentlich, ja? Erwartungen auf Erwartungen auf Erwartungen. Und das kann man dann noch multiplizieren in den sogenannten Derivaten, wo das bis zum Exzess getrieben wird. Es sind Wetten auf die Zukunft, aber derjenige, der das Geld heute ausgibt für diese Aktien, kann, wenn er es geschickt anstellt, heute seine Gewinne absahnen. Wenn ich jemand eine Anleihe verkaufe, also wenn der Staat hingeht und Staatsanleihen verkauft, was passiert dann? Es passiert eine Verdoppelung des Geldes. Es gibt dann zwei Personen, die juristische Person Staat, die Geld bekommen hat und davon Straßen bauen kann, Panzer kaufen kann, eine Schule bauen kann, Lehrer bezahlen kann, was auch immer. Und es gibt eine Privatperson oder eine Versicherung oder eine Bank, die ein Papier in der Hand hält, wo drauf steht, 1 Million Euro, Anspruch rückzahlbar in 10, 15 Jahren und jetzt schon die Zinsen dafür bekommen. Das heißt, das Geld hat sich im Grunde verdoppelt, nur durch den Verkauf dieses Papiers. Das Gleiche kann man für alle anderen Wertpapiere, also Eigentumstitel, genauso nachzeichnen. Und das bedeutet, dass hier gewissermaßen die abstrakte Reichtumsproduktion, also die Darstellung von Reichtum in Form von Wert oder von Geld, sich in einem Maße verselbstständigt, also nicht total entkoppelt, aber immer weiter entfernt von der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Und zwar nicht deswegen, weil da irgendwelche Leute besonders gierig sind oder nur deswegen, weil irgendwelche Politiker die Schranken für die Liberalisierung die Liberalisierung der Finanzmärkte ermöglicht haben. Das war Voraussetzung, notwendige Voraussetzung. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund für diese enorme Aufblähung der Finanzmärkte war und ist, dass das Kapital nicht mehr ausreichende Anlagemöglichkeiten in der Realökonomie gefunden hat und findet und deswegen in diesen Sektor der Finanzen, des fiktiven Kapitals ausgewichen ist. Das heißt, diese Akkumulation von fiktivem Kapital, diese Anhäufung von fiktivem Kapital schafft neue Anlagemöglichkeiten für das Kapital und kompensiert damit die Effekte, die negativen Effekte der Verwertungskrise. Wenn immer weniger Kapital verwertet werden kann in Fabriken, muss eben irgendwo es anders hingehen, es geht an die Finanzmärkte. Da bleibt es aber nicht nur. Es ist nicht einfach so, dass das da irgendwie, wie der Name fiktives Kapital vielleicht nahelegen könnte, dass man sagt, naja, das ist irgendwo da oben, das hat eigentlich gar keine Bedeutung und das schwebt da über den Wolken. Nein, nein, dieses Kapital hat eine Verbindung zur Realökonomie, eine ständige. Und zwar in der Form, dass ja Einkommen in beide Richtungen Geldströme in beide Richtungen fließen. Also es wird Geld aus der Realwirtschaft auch immer wieder abgesaugt. Es fließt aber auch jede Menge Geld zurück über Einkommen, über Auszahlung von Lebensversicherungen, die ja an den Finanzmärkten angelegt werden, über Luxuskonsum, Boni von Bankern und so weiter, über Angestellte, vor allem im Dienstleistungssektor, die zuarbeiten dem Finanzsektor, den Angestellten im Finanzsektor, aber auch Firmen, die ihre Produktion nur deswegen aufrechterhalten können, weil sie gleichzeitig eine sehr stark aufgestellte Finanzabteilung hatten und haben. Das heißt, der Finanzsektor stützt die Realökonomie seit vielen Jahren, seit eigentlich drei Jahrzehnten. Er stützt sie ab, er belastet sie auch in gewisser Weise, er übt auch Druck aus, also zum Beispiel die Renditeanforderungen werden bestimmt von den Vorgaben oder von den Erwartungen an den Finanzmärkten, das ist ganz klar. Das heißt, der Druck steigt auch auf die Realwirtschaft und gleichzeitig wird aber diese Realwirtschaft ständig nur deswegen am Leben erhalten, weil dieser Mechanismus der Anhäufung von fiktivem Kapital funktioniert. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist der sogenannte pazifische Defizitkreislauf, der seit den 80er Jahren in Gang gekommen ist. Der funktionierte schlicht und einfach so, also mal sehr vereinfacht gesagt, aber eigentlich ist das der Grundmechanismus. Die USA sind weitgehend deindustrialisiert worden. Die Großteil der Industrie ist in den 80er Jahren abrasiert worden. Mittlerweile gibt es schon wieder gewisse Tendenzen in die andere Richtung neuerdings, aber das sind schwache Tendenzen. 80er Jahre abrasiert die Industrie. Gleichzeitig steigt die Staatsverschuldung enorm an. Die Aktienkapitalisierung an den Finanzmärkten, vor allem in den USA, erstmal als Lokomotive steigt stark an. Und mit diesem Geld werden Waren im Ausland gekauft. Und zwar überwiegend in Südostasien. Zunächst war es Japan, Südkorea, dann in steigendem Maße China. Dort wurde ein industrieller Boom angestoßen, der sonst gar nicht möglich gewesen wäre, weil diese Länder gar keine Industrie hätten aufbauen können mit solchen niedrigen Löhnen, weil die Binnenkaufkraft gefehlt hätte, um die Waren aufzukaufen, die sie selber produzierten. Also mussten die Waren exportiert werden. Aber wohin exportieren? In Länder, die ihre Industrie kaputt gemacht hatten und stattdessen sich an den Finanzmärkten verschuldeten und damit Kaufkraft generierten, die es ermöglichte, diese Waren zu kaufen. Das heißt, hier gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Verschuldung und Förderung der industriellen Entwicklung. Wir können es auch für Europa beobachten, da sieht es ein bisschen anders aus. Da waren es vor allem in den letzten, bis zur Krise von 2008, so die 10 Jahre davor, 15 Jahre davor, gut 10 Jahre davor kann man sagen, Immobilienspekulation und Verschuldung in Südeuropa, die aber mit dazu beigetragen hat, dass in diesen Ländern ein Boom entstand, der es ihnen ermöglichte, unter anderem und nicht zuletzt Industriewaren in Deutschland zu kaufen. Das heißt, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft hat von dem Verschuldungsboom und dem Spekulationsboom in Südeuropa oder auch in Irland und anderen Ländern massiv profitiert. Ohne diesen Immobilienboom, ohne die Spekulation wäre der industrielle Kern in Deutschland niemals in dieser Weise erhalten geblieben und zum Teil sogar ausgebaut worden. Wenn sich also jetzt die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Politik hinstellt oder der deutsche Alltagsverstand hinstellt und sagt, Mensch, wir waren aber toll, wir haben uns auf die Industrie konzentriert und die anderen, die haben dann sich nur mit irgendwelchen Geldspekulationen rumgetrieben und jetzt sollen die mal kräftig sparen, dann blendet er dabei einfach aus, dass das Ganze ein Kreislauf ist, in dem beide Seiten profitiert haben, ich rede jetzt immer nur in Kategorien dieser immanenten kapitalistischen Logik, und insofern der Zusammenbruch dieses Spekulationssystems nicht einfach auf die eine Seite, die Schuld auf die eine Seite geschoben werden kann und dann gesagt wird, jetzt sollen halt die Griechen sparen und die Spanier sparen und wer noch alles und wir sind fein raus, sondern es gibt hier einen inneren Zusammenhang zwischen dieser Verschuldung dort und dem industriellen Boom hier. Sind jetzt nur mal zwei Beispiele, die anderen blende ich mal aus, für den Zusammenhang zwischen der Aufblähung des fiktiven Kapitals und der Realwirtschaft, der Aufrechterhaltung des Booms in der Realwirtschaft. Jetzt könnte man sagen, na prima, dann geht das ja ewig so weiter. Also wird halt ständig auf die Zukunft vorgegriffen und noch weitere Spekulationen, noch weitere Derivate und das wird alles zurückgeschleust in die Realwirtschaft. Und dann funktioniert der Kapitalismus noch munter seine 100, 200, 300 Jahre weiter. Das halte ich für eine falsche Vorstellung, das funktioniert nicht. Dieser Krisenaufschub hat Grenzen. Dass es Grenzen gibt, ist ja es gab verschiedene Einbrüche, den New Economy Crash 2000 und dann davor schon einige Crashs, etliche Crashs in verschiedenen Ländern, aber der große Einbruch war ja 2007, 2008, wo deutlich wurde, hier ist eigentlich eine Grenze erreicht. Was ist nun passiert oder wie kam es dazu, dass die Grenze erreicht wurde? Was sind eigentlich die Gründe? Man sagt dann immer, naja, irgendwann war eben hat niemand mehr daran geglaubt, dass es so weitergehen kann. Und da das ganze System auf Glauben und Psychologie beruht, war dann halt eine Grenze erreicht. Das stimmt in gewisser Weise, da ist durchaus was dran, auch wenn dieser Spruch, die mindestens 50 oder ich glaube sogar mehr, sagen Sie mal, 80% der Wirtschaft ist Psychologie, das ist für sich genommen zwar Quatsch, aber für die Ökonomie der Finanzmärkte ist da durchaus was dran. Der Glaube muss aufrechterhalten werden, dass diese Zukunft irgendwann mal eingeholt werden kann, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist. Ja, da gibt es ja auch die entsprechenden Ausdrücke. Es ist wieder Fantasie in der Börse. Ja? Oder es ist dann die Rede von Erzählungen über irgendwelche Unternehmen, Geschichten über die Unternehmen. Das heißt, es muss glaubhaft gemacht werden, die haben eine Zukunft, die werden mal Gewinne machen, dann wird da investiert. Das heißt, hier ist, es muss immer ein Bezug hergestellt werden zur Realwirtschaft und sei es nur durch entsprechende Erzählungen. Und diese realwirtschaftlichen Hoffnungsträger, habe ich es hier genannt, oder haben wir es auch in unserem Buch genannt, die werden aber verbraucht. Also irgendwann ist es nicht mehr glaubhaft. Erst waren es diese ganzen Internetunternehmen, gibt jetzt wieder die zweite Welle oder dritte Welle, dann war es die Privatisierungswelle, also man hat, was weiß ich, der Gesundheitssektor als großer Investitionsbereich, dann der Immobilienboom, immer irgendwelche Hoffnungsträger, die versprochen haben oder wo versprochen wurde, das kann bis endlos in die Zukunft weitergehen und irgendwann war es mal verbraucht und der Glaube daran hat nicht mehr funktioniert. Das ist nicht weg, die werden ja immer wieder neu belebt. Also wir haben jetzt ja auch wieder Immobilienblase, es gibt auch wieder kleine Internetblasen und so weiter. Also es wird durchaus wieder recycelt, aber diese Euphorie, die da mal drin war im Markt, ja, die Euphorie im Markt, so heißt es ja oft, die ist nicht mehr da. Gleichzeitig hat auch vermittelt über diese Aufblähung der Finanzmärkte und den Rückfluss in die Realwirtschaft sogar noch eine Vertiefung der im dritten industriellen Revolution stattgefunden. Das heißt, die war ja nicht Anfang in den 80er Jahren da und fertig, sondern die fing in den 80er Jahren erst an, durchgesetzt zu werden und schreitet immer weiter fort. Das heißt, immer mehr Bereiche werden rationalisiert, dafür braucht es große Investitionen und diese Investitionen kommen oft auch aus dem Finanzsektor, sodass der Finanzsektor, der ja eigentlich ein Ausweichventil ist für die Strukturkrise des Kapitalismus, zugleich dazu beiträgt, diese Strukturkrise, die grundlegenden Ursachen dieser Strukturkrise weiter zu verschärfen. Das heißt, hier gibt es erstmal strukturell gewisse Grenzen, warum der Vorgriff auf die Zukunft nicht ewig weitergehen kann. Und damit kann ich ein vorläufiges Fazit ziehen und ich komme da auch schon langsam zum Schluss. Erster Punkt, gut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal betont, die Akkumulation von fiktivem Kapital ist nicht die Ursache der Krise, sondern eine Form des Aufschubs etc. Zweiter Punkt, da möchte ich nochmal was zusammenfassen, was ich jetzt angedeutet habe erst, nämlich durch die Krisenverlagerung in den Sektor des Finanzkapitals, fiktiven Kapitals, werden die Widersprüche, die der Krise zugrunde liegen, nicht beseitigt, sondern sie werden nur auf einem höheren Niveau reproduziert. Sie wiederholen sich auf einem höheren Niveau. Die Krise stellt sich dann dar, nicht als unmittelbarer Zusammenbruch von bestimmten Industrien, sondern als Platzen von Finanzblasen, als Bedrohung des Bankensektors, der nicht umsonst als systemrelevant bezeichnet wird. Das ist nicht nur einfach Ideologie der politischen Klasse, sondern das ist betrachtet vom Standpunkt der kapitalistischen Produktionsweise gerade heute tatsächlich so. Wenn der Bankensektor zusammenbricht, sieht es ganz düster aus für den Weltkapitalismus. Insofern werden hier die Widersprüche, die eigentlich auf der Ebene der Realwirtschaft erst angesiedelt sind, also Abschmelzen der Grundlage der Verwertung, reproduzieren sich, indem immer weiter fiktives Kapital aufgehäuft wird und da dann Grenzen erreicht werden. Okay, ich habe zu viel gesprochen, ich muss noch kurz auf den Crash von, ich mache es aber nicht zu lange, von 2008 eingehen. Der stellt sicherlich einen qualitativen Einschnitt dar. Also es ist nicht die Krise, sondern es gibt unserer Auffassung nach, unserer Analyse nach, einen langfristigen Krisenprozess, der mindestens seit den 70er Jahren in Gang ist, einen strukturellen Krisenprozess. Und in diesem Krisenprozess gibt es Einschnitte, gibt es gewissermaßen Konjunkturen und es gibt qualitative Einschnitte. Und der Crash von 2008 war so einer. Nämlich insofern, als die privatwirtschaftliche Akkumulation, Anhäufung von fiktivem Kapital ins Stocken geraten ist. Also es sind nicht mehr direkt die privatwirtschaftlichen Erwartungen an bestimmte Sektoren wie die Immobilien, wie die Internetunternehmen und so weiter, die Akkumulation von fiktivem Kapital in Gang halten, sondern es sind jetzt die Staaten und vor allem die Zentralbanken, die diese Blase neu aufgepumpt haben. Die Staaten erstmal mit dem gewaltigen Konjunkturprogramm und die Zentralbanken, indem sie die Zinsen praktisch also auf Null gesenkt haben, kann man sagen, sogar unter Inflationsrate, also Realzinsen sind negativ heute. Gemessen an der Inflationsrate kann ich mir Geld bei der Zentralbank leihen als Privatbank und nur durch Verzinsung dieses Geldes auf der Höhe von 2%, also etwa der Inflation, mache ich einen Gewinn. Die Zinsen sind auf Null, das heißt, die Banken können sich extrem billig Geld leihen und das dann weitergeben in den privatwirtschaftlichen Sektor, beziehungsweise wiederum den Staaten Geld leihen. Also über den Bankensektor werden Staatsanleihen aufgekauft und die Zentralbanken kaufen massiv mittlerweile ja auch direkt Staatsanleihen auf, obwohl sie das gar nicht dürfen, dem Gesetz nach. Ja, also die amerikanische Zentralbank, da war jetzt neulich, letzte Woche war es glaube ich, oder vorletzte Woche, diese Entscheidung von der Fed, dass erwartet wurde, sie kaufen jetzt weniger Staatsanleihen auf. Nein, sie machen so weiter, die amerikanische Zentralbank kauft jeden Monat 84 Milliarden Dollar an Staatspapieren vom amerikanischen Staat. Das heißt, die Zentralbank gibt praktisch dem Staat Geld. Geld, das durch nichts gedeckt ist, als durch das Versprechen, dass der Staat das irgendwann zurückzahlt, was nicht der Fall sein wird, um quasi die ganze Chose noch weiter am Laufen zu halten. Damit verlagern sich aber dann die Widersprüche auf die Ebene der Staatsfinanzen, ja, also Staatsbankrott, und da sind wir wieder beim Thema Sparen, und auf die Ebene der Währungen und des Geldes. Das heißt, irgendwann wird das aller Voraussicht nach in eine gewaltige Inflation umschlagen müssen. Jetzt komme ich kurz zu den Sparprogrammen. Also die Sparprogramme, und damit wieder quasi schlage ich den Bogen zum Anfang zurück. Ich hatte ja schon gesagt, und ihr alle wisst das, die Sparprogramme gelten als im Allgemeinen als alternativlos. Es muss gespart werden, weil es wurde ja zu viel ausgegeben. Jetzt könnte man zunächst mal immanent schon sagen, was passiert da eigentlich? Also bei den Sparprogrammen ist es ja nicht so, dass tatsächlich die Staatsverschuldung abgesenkt wird. Es wird gespart, und zwar an den Stellen, wo es wirklich wehtut, im Sozialbereich, Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, also nehmen wir mal Griechenland. Aber es wird gespart im Grunde als Signal an die Finanzmärkte, wir können sparen, damit neues Geld wieder in die Staatskasse fließt, und zwar neues geliehenes Geld. Das heißt, an diesen Sparprogrammen, wenn wir sie nüchtern betrachten, sehen wir schon, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass ein Staat sich wirklich aufhört, sich zu verschulden. Und wir können es noch etwas allgemeiner fassen, dass es gar nicht mehr möglich ist, einen Kapitalismus ohne wachsende Verschuldung aufrechtzuerhalten. Die Sparprogramme sind ein besonders widersinniger und zynischer Ausdruck davon. Das heißt, sie sparen bei den Ärmsten, denen wird tatsächlich was genommen, aber was da genommen wird, ist gemessen an der gigantischen Verschuldung ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist quasi das Signal, wie gesagt, das Signal, wir können sparen, damit ich mich weiter, also ich spare, damit ich mich weiter verschulden kann. Das ist eigentlich die Logik. Die scheinbare oder die Plausibilität dieser Sparprogramme in der öffentlichen Meinung, dass diese Sparprogramme so erscheinen, als seien sie alternativlos. Worauf beruht es? Es beruht darauf, dass der stoffliche Reichtum und der abstrakte Reichtum in eins gesetzt werden. Das ist ja überhaupt so ein ganz üblich, Es wird ja nicht unterschieden zwischen stofflichem Reichtum und abstraktem Reichtum. Das ist eine analytische Unterscheidung, die ich für sehr wichtig halte, aber die ist natürlich in keiner Weise vorhanden im öffentlichen Bewusstsein. Es wird irgendwie allgemein von Reichtum geredet, es wird dabei automatisch an Geld gedacht, aber es wird dabei zugleich auch immer schon an einen bestimmten stofflichen Inhalt gedacht. Also wenn gesagt wird, es muss gespart werden im Sozialsektor, dann geht es um Einkommen von Armen, um Transfereinkommen, dann geht es um irgendwelche Einrichtungen, die geschlossen werden, das ist ein stofflicher Inhalt, aber das wird in eins gesetzt, es wird nicht auseinandergehalten und es wird dann eben so getan, als hätte tatsächlich die Gesellschaft auf Kosten der Zukunft gelebt im Sinne von Anhäufung von gigantischen Reichtümern in stofflicher Form. In Wirklichkeit ist doch aber nur, es wurde massenhaft die Zukunft angezapft, aber eben in Form von abstraktem Reichtum. Das heißt, wurde massenhaft Wert aus der Zukunft in die Gegenwart gepumpt, um die kapitalistische Produktionsweise am Laufen zu halten, weil es als selbstverständlich gilt, dass abstrakter Reichtum und stofflicher Reichtum eines sind und eben nicht verstanden wird. Also sind wir nur auf der Ebene des Begreifens der Zusammenhänge. Ich rede jetzt noch gar nicht von Interessen und Durchsetzung solcher Veränderungen. Ich rede jetzt nur mal von der Wahrnehmung. Es wird nicht wahrgenommen, dass der stoffliche Reichtum unter kapitalistischen Umständen immer nur ein Mittel für den Zweck der Produktion von abstraktem Reichtum von Wert ist. Aber dieser Zusammenhang, Mittel für einen Zweck zu sein, für einen abstrakten Zweck, der ist in der Krise in einer merkwürdigen Weise auf den Kopf gestellt. Hier ist jetzt, muss in erster Linie abstrakter Reichtum an den Finanzmärkten generiert werden, um überhaupt noch irgendeine Form von Produktion aufrechtzuerhalten. Und das, wohingegen ja die Frage gestellt werden müsste, warum entkoppeln wir das eigentlich nicht? Ja, das klingt jetzt vielleicht naiv und das ist so gestellt sicherlich eine naive Frage, weil die Frage ist, wer und wie. Wie kann man das durchsetzen und wer kann das durchsetzen? Diese Fragen müssen natürlich gestellt werden. Aber der zentrale Punkt wäre ja, den stofflichen Reichtum vom abstrakten Reichtum zu entkoppeln, in der Form, dass es eben nicht mehr die Notwendigkeit gibt, unbedingt Wert zu produzieren, um überhaupt produzieren, also Wert darzustellen, um überhaupt produzieren zu können. Wenn der stoffliche Reichtum für sich genommen wird, dann können wir diese Produktivität, die ich am Anfang ganz bewusst auf der stofflichen Ebene dargestellt habe, dann kann diese Produktivität von der Gesellschaft in vernünftiger Weise genutzt werden. Wenn stofflicher Reichtum immer nur im Zusammenhang mit abstraktem Reichtum produziert wird, dann wird letztlich dieser stoffliche Reichtum vom abstrakten Reichtum vernichtet. Die Sparprogramme sind ein Teil davon. Da ist stofflicher Reichtum vorhanden, da sind Krankenhäuser vorhanden, da sind Kindergärten, Schulen und so weiter vorhanden. Die werden geschlossen, obwohl sie funktionieren. Es wird stofflicher Reichtum vernichtet, nur um die Dynamik des abstrakten Reichtums, der Aufhäufung von Wertquanten, aufrechtzuerhalten. Das heißt, in der Aufstiegsphase des Kapitalismus konnte man noch argumentieren und sagen, naja, okay, es wird zwar abstrakter Reichtum produziert, es wird Kapital verwertet, aber es gibt ja gleichzeitig auch den Nebeneffekt, es entstehen Schulen, Straßen, Krankenhäuser und so weiter. Also konnte man vielleicht noch argumentieren und sagen, na gut, das ist zwar alles, läuft zwar alles nicht so schön, aber immerhin, es entsteht ja auch was für einen Großteil der Bevölkerung. In der Krise ist es anders. Da wird der stoffliche Reichtum geopfert, um den abstrakten Reichtum, um die Produktion von abstrakten Reichtum aufrechtzuerhalten. Und deswegen, wenn man es ein bisschen in eine Parole packen will, dann müsste man sagen, welche Zukunft ist eigentlich verbraucht? Nicht die Zukunft von uns, die wir bestimmte Dinge brauchen, um zu leben, sondern die Zukunft der Kapitalverwertung ist verbraucht. Die Kapitalverwertung kann nur noch aufrechterhalten werden durch Hineinpumpen von Wert aus der Zukunft. Also der Kapitalismus hat über seine eigenen Verhältnisse gelebt, also über die Verhältnisse seiner inneren Zwänge, kann man sagen. Der Wert, der da irgendwo in den Büchern steht, ist ungedeckt, wogegen die Gesellschaft längst unterhalb dessen lebt, was möglich wäre auf dem gegebenen Produktivitätsniveau. Und deswegen stelle ich am Schluss immer die Parole, wo ich mich freuen würde, wenn die mal auf irgendwelchen Plakaten stände, bei irgendwelchen Demos: Die Welt ist zu reich für den Kapitalismus.